Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Tahir Deller, Mitglied im Vorstand der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Schönen guten Tag, herzlich willkommen im Studio.
Einen schönen guten Morgen. Ich muss gleich korrigieren, ich bin nicht mehr im Vorstand, nur noch Sprecher der ISD.
Ah, okay.
Seit Anfang dieses Jahres.
Okay, eine kleine, aber feine Unterscheidung.
Kein Problem.
Eine Welt 2.0 dekolonisiert euch. Das ist das große Jahresthema, dem wir uns verschrieben haben. Das Thema, das die Hörerinnen und Hörer von Deutschlandfunk Kultur, vom Deutschlandfunk und von Deutschlandfunk Nova ausgewählt haben als das Thema unserer Denkfabrik. Ich freue mich, dass Sie dieses Jahr mit uns hier öffnen, das an vielen Stellen in unserem Programm 2020 eine Rolle spielen wird. Der Versuch mit anderer Perspektive auf die Welt zu schauen. Herr Deller, und dann schauen wir heute nach diesem Wochenende auf eine Welt, die einen schweren Konflikt aufziehen sieht zwischen dem Iran und den USA. Es fällt manchmal schwer, neue Perspektiven aufzumachen, wenn die Konfliktlogik einer alten Welt so stark zu sein scheint.
Ja, naja, ich glaube, was immer wieder auffällig ist oder augenfällig ist, dass Debatten meistens sehr getrennt geführt werden. Also was haben die Machtverhältnisse, die globalen Machtverhältnisse aktuell zu tun mit der kolonialen Vergangenheit? Was hat Migration und Flucht zu tun? Was haben die Konflikte in den Regionen mit der kolonialen Vergangenheit zu tun? Und das ist sozusagen zu verbinden mal als Diskussion, als Diskurs, fällt natürlich immer noch sehr, sehr schwer. Weil es natürlich auch heißen würde, man müsste sich von gewissen Weltmachtsansprüchen wie der USA zum Beispiel verabschieden. Man müsste mal darüber nachdenken, inwieweit das Selbstbestimmungsrecht der ehemalig kolonisierten Länder beispielsweise mal im Vordergrund gerückt werden müssen. Und all das ist schwer zu diskutieren, weil es eben, wie gesagt, damit in Verbindung steht auch natürlich, dass Machtansprüche endlich mal fallen gelassen werden, zum Beispiel.
Es fällt schwer zu diskutieren, aber wir werden es versuchen in dieser Radiostunde.
Bin sehr gespannt.
Wir werden das aufgreifen und unter anderem auch im Gespräch später mit unserem Sicherheitskorrespondenten. Eine Welt 2.0 dekolonisiert euch. Das ist das Thema, das Sie gewählt haben, die Hörerinnen und Hörer von Deutschlandfunk Kultur, in einer großen Online-Abstimmung als Thema, das uns 2020 besonders beschäftigen soll. Schwerpunkt deshalb zum Jahresauftakt mit Tahir Deller von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Herr Deller, die dafür gestimmt haben, die werden wissen, warum. Aber viele andere könnten erstmal einen Gedanken haben, der mir auch kam, ehrlich gesagt. Nämlich, dass die deutsche Kolonialgeschichte ja eher eine kurze war. Also möglicherweise gar nicht so bestimmt. 1918, 1919 schon vorbei. Was bitteschön gibt es denn zu dekolonisieren?
Das stimmt. Das ist eines der Hauptargumente, die uns immer wieder entgegenschlagen. Dass Deutschland eben kein zentraler Player war in diesem europäischen kolonialen Projekt. Dass Deutschland da sozusagen im Vergleich zu Frankreich, England, Portugal eher eine Nebenrolle gespielt hat. Und Fakt ist aber auch, dass Deutschland natürlich ein sehr zentraler Player war in diesem globalen Projekt. Zum Beispiel eben mit der Berliner Konferenz, die hier stattgefunden hat, ausgerufen von Bismarck, wo er europäische Mächte eingeladen hat, inklusive der USA damals, um den afrikanischen Kontinent aufzuteilen. Mhm. Also da ist klar geworden.
Da gibt es dieses Stichwort des ehrlichen Maklers, den, glaube ich, viele in der Schule noch gelehrt haben.
Richtig.
Deutschland sozusagen als der faire Verteiler.
Dass sich Deutschland verklärt als der bessere Kolonialherr, dass sich Deutschland verklärt als derjenige, der gegen Versklavung gekämpft hat, zum Beispiel in den Kolonien beispielsweise. Also all diese Verklärungen haben stattgefunden ganz lange und haben die Debatte um diesen deutschen Kolonialbeteiligung sozusagen unmöglich gemacht fast. Also wir machen das jetzt seit über 10 Jahren, 20 Jahren fast schon, dieses Thema auf die Agenda zu setzen. Und tatsächlich ist es so, dass es ein großer blinder Fleck ist. Was hat das mit den gegenwärtigen Verhältnissen in europäischen, aber auch in deutschen Gesellschaften zu tun? Mhm. Und das aufzuzeigen war eben sozusagen für uns immer ein Anlass zu sagen, es ist wichtig sozusagen, dass diese Geschichte mal sichtbar zu machen.
Diesen blinden Fleck zu verkleinern, das ist Ziel eben auch dieses Programmjahres im Deutschlandfunk Kultur. Wir haben da verschiedene Ansätze. Wir haben zum Beispiel eine Reportageserie, die jetzt gestartet ist. Wem gehört der Dino? Zwei junge tansanische Wissenschaftler, die zurzeit im Museum für Naturkunde in Berlin arbeiten, dort Knochen untersuchen aus ihrer Heimat. Das finden Sie online, deutschlandfunkkultur.de. Es gibt viele andere spannende Zugänge, zum Beispiel ein Projekt der Radiokunst. Markus Gammel leitet diesen Bereich bei uns beim Deutschlandfunk Kultur, ist jetzt hier. You Will Go Away, heißt es.
Genau, das ist zuallererst mal eine Klanginstallation, die wir im Botanischen Garten installieren, gemeinsam mit der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, der Jungen Akademie und dem CTM-Festival. Und dort geht es um die Namen von Pflanzen. Die kennt man ja oft mit sehr komplexen lateinischen Ausdrücken, die von europäischen Wissenschaftlern in der Regel vergeben wurden. Gerade haben wir den Humboldt-Geburtstag gefeiert. Humboldt hat sehr viel gesammelt, auch in Südamerika, und eben die Pflanzen, die er dort gefunden hat, auch benannt. Und dabei gerät manchmal in Vergessenheit, dass die europäischen Wissenschaftler ja nicht die einzigen sind, die etwas über Pflanzen wissen, und auch nicht die einzigen, die sie benennen können. Und zwei Künstlerinnen, Maria Teresa Alves und Lucrezia Dalt, sind diesem Sachverhalt nachgegangen. Und Maria Teresa Alves arbeitet schon lange mit einer Guarani-Community in Brasilien. Und sie hat eben diese Menschen gebeten, die Pflanzen aus dem Botanischen Garten in ihrer Sprache zu benennen. Und damit hat Lucrezia Dalt komponiert. Und wie das dann klingt, da können wir vielleicht mal kurz reinhören.
So, Markus Gammel, können Sie uns jetzt sagen, wie der lateinische Name dieser Pflanze ist?
Der ist Nymphoides humboldtiana, die Humboldt-Seekanne, eine Pflanze, die Humboldt tatsächlich gesammelt hat. Und in der Ausstellung wird es so sein, dass diese Pflanzen tatsächlich ihre verschiedenen Namen selbst preisgeben. Man kann dann mit einem Kopfhörer durch das Tropenhaus im Botanischen Garten laufen und eben zu den Pflanzen hin und ihre unterschiedlichen Namen dort hören.
Tagliadella, Sie haben jetzt aufmerksam zugehört.
Super spannend, super, super spannend. Und zeigt auch auf, dass eben dieses Thema Kolonialgeschichte eben ein Querschnittsthema ist. Es gibt meines Erachtens kaum einen Bereich, Wissenschaft sowieso nicht, der sozusagen frei ist von diesen kolonialen Spuren. Und hier mal einen Perspektivwechsel zu erzeugen. Das heißt, wir müssen nicht alle Erkenntnisse in die Tonne treten jetzt, der letzten 500 Jahre. Aber wir müssen mal dafür Sorge tragen, dass sozusagen die Wissensstände der indigenen Bevölkerungen zum Beispiel, dass die mal sichtbar gemacht werden. Weil es ist ja so, deutsche, europäische Wissenschaft wird ja immer so als neutrales Vehikel betrachtet. Die haben geforscht, aus Interesse geforscht. Aber was die eigentlich gemacht haben, ist sozusagen die Wissensstände der indigenen Bevölkerungen unsichtbar zu machen, auszulöschen und die als eigene zu betrachten. Und das ist ein super Projekt. Ich habe zum ersten Mal heute davon gehört. Super Projekt, das mal eben umzukehren, zum deutlich zu machen, es gibt eben auch andere Perspektiven auf die Wissenschaft zum Beispiel.
Ich finde, das könnte man auch mal ganz praktisch machen. Ich stehe immer wieder im Baumarkt oder bei anderen pflanzenverkaufenden Märkten davor und wundere mich bei den lateinischen Namen, was war das nochmal? Ich meine, sowas akustisch darzustellen, ist vielleicht eine ganz schöne Idee. Gleichzeitig hat natürlich aber auch diese lateinische Benennung was Universelles. Also das hat ja letztendlich auch kulturelle Grenzen überwinden geholfen, indem dann für viele verständlich war, worum geht es hier eigentlich? Man konnte sich über kulturelle Grenzen hinweg austauschen.
Ja und nein, würde ich sagen. Also einerseits, wie gesagt, meines Erachtens hat da eine ganz starke Aneignung stattgefunden, ein Unsichtbarmachen, und andererseits natürlich auch die Möglichkeit eröffnet, sozusagen global mal zu denken und zu wischen, also Forschung zu betreiben. Ne? Also beides, würde ich sagen.
Naja, das ist ja wirklich ein Teil der Kolonisierung. Wissen ist Macht, ist so ein schöner Spruch. Und wer eben das Wissen verteilt und sozusagen die Deutungshoheit hat, der kann eben auch ganz viel politisch bewirken. Und ich finde, Sie haben das richtig gesagt, man muss das nicht alles in die Tonne treten. Da sind tatsächlich wertvolle Erkenntnisse dabei, aber sie mal abzugleichen, auch anzureichern und aus der anderen Perspektive zu betrachten, kann uns allen nur gut tun.
Genau. Markus Gammel, ich habe noch ein weiteres Klangbeispiel, das ich gerade mal starte, und Sie können uns vielleicht sagen, was wir da hören.
Ja, hier hören wir tatsächlich eine indigene Stimme aus Brasilien, und was dieser Guarani-Lehrer Maximino Rodriguez gemacht hat, ist, dass er eine kleine Zeremonie gemacht hat für jede Pflanze, die benannt wurde. Und in deren Kultur ist es so, dass es oft mit einem kleinen Lied verbunden ist, der Name eines Gegenstandes oder einer Pflanze. Und diese Lieder, diese Zeremonien hat eben Maria Teresa Alves aufgezeichnet und jetzt den Pflanzen wieder zugeordnet.
You Will Go Away, das ist der Name des Projektes. Wann und wie sehen und hören wir das?
Wir hören das zunächst als Installation im Botanischen Garten im Rahmen des CTM-Festivals in Berlin vom 24. Januar bis zum 2. Februar. Am 2. Februar gibt es dort auch nochmal eine Matinee mit Talks, mit Vorträgen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und dann gibt es eine Radiofassung dieser Arbeit am 6. März in der Klangkunst hier im Deutschlandfunk Kultur.
Markus Gammel, vielen Dank für diese Information, für den Besuch hier bei uns im Studio. Daher Deller, wir tauchen noch weiter ein in das Thema der Denkfabrik im Deutschlandfunk Kultur. Eine Welt 2.0, die kolonisiert euch. Alltagsfragen gleich. Tahir Deller ist mein Gast heute im Deutschlandfunk Kultur. In München geboren, Mutter Deutsche, Vater US-Amerikaner, seit 2001 in der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland engagiert, erst im Vorstand, jetzt als Sprecher. Sie waren vor einigen Wochen zu Gast in unserer Redaktion im Deutschlandfunk Kultur, nachdem nämlich die Hörerinnen und Hörer abgestimmt hatten über das Großthema, das wir uns 2020 vornehmen sollen. Und wir waren selbst ein kleines bisschen überrascht, dass die Wahl auf dieses fiel. Eine Welt 2.0 dekolonisiert euch. Sie waren damals in der Redaktion, um Input zu geben, weil wir auch uns gefragt haben, wie fasst man eigentlich dieses Riesenthema und was gehört dazu, was gehört möglicherweise nicht dazu. Sie haben damals gesagt, wir müssen auf jeden Fall über Rassismus reden.
Ganz genau so ist es. Ich glaube, dass die Themenkomplexe, die jetzt auf der Agenda stehen, aktuell Kolonialgeschichte, deutsche Kolonialgeschichte, sind ähnlich schwer diskutierbar, besprechbar wie das Thema Rassismus. Also wir sind ja 1985 gegründet worden, die ISD, mit ADEFRA, Schwarze Frauenorganisation. Und zu dem Zeitpunkt war es fast unmöglich, eigentlich über Rassismus in der deutschen Gesellschaft zu sprechen tatsächlich. Also auf allen gesellschaftlichen Ebenen findet Rassismus statt, begegnet Rassismus schwarzen Menschen. Und das besprechbar zu machen, ist eigentlich die Hauptzentralaufgabe gewesen seit der Gründung.
Mhm. Und, gibt es da eine Verbindungslinie mit diesem Thema eben, der Kolonialgeschichte und eben auch diesem Impuls, sich zu dekolonialisieren?
Unbedingt, weil natürlich Rassismus oder Kolonialgeschichte oder das koloniale Projekt Europas ist eben unabdingbar verbunden mit Rassismus. Also wenn wir uns die frühe Aufklärung angucken, beispielsweise Hegel und Kant, diese Männer haben sozusagen rassistische Konzepte entworfen, die es möglich gemacht haben, überhaupt dieses koloniale Projekt anzuschieben. Also Versklavung, Entrechtung, Ausbeutung sind nur machbar, denkbar, wenn ich Menschen sozusagen vorher Dinge abspreche, Menschenrechte abspreche, das Menschsein abspreche und dann sozusagen eine Begründung habe, ein Konstrukt habe oder so, auf dessen ich basierend dann handle oder so. Ne? Also insofern ist das ganz zentral eine Rolle bei dieser Dekolonisierung, wobei ich nicht ganz sicher bin, ob wir alle wissen, was das am Ende heißt des Tages. Es ist eine große Überschrift, eine ganz wichtige Überschrift, aber wir müssen, glaube ich, tatsächlich...
Was sollte es denn heißen?
Naja, also ich glaube, am Anfang muss erstmal stehen, dass es mal eine umfassende Auseinandersetzung geht, Erforschung geht dieser Epoche. Wir wissen ja ganz wenig, mich eingeschlossen, dass wir sozusagen erstmal gucken müssen, was hat überhaupt in den letzten 500 Jahren stattgefunden? Welche Wissensstände sind entwickelt worden? Welche Konzepte sind entwickelt worden? Welche Wirkungen hat das bis zum heutigen Tag für die globalen Verhältnisse zum Beispiel? Und inwieweit können wir sozusagen da mal ansetzen und gucken, wie können wir diesen Machtverhältnissen mal brechen beispielsweise? Mhm. Also ich glaube, dieses Dekolonisieren ist zauberhafte Überschrift sozusagen deutlich zu machen, worum es eigentlich gehen muss. Er kommt eigentlich ursprünglich aus den Widerständigen der ehemalig kolonisierten Länder beispielsweise, dass die Communities gesagt haben, okay, wir werden sozusagen die Kolonisierer aus dem Land drängen, im günstigsten Fall, und dafür Sorge tragen, dass unsere Gesellschaften wieder auf die Füße kommen. Aber was sozusagen das heißt für die hiesigen Gesellschaften, für die europäischen Gesellschaften, das ist, glaube ich, noch nicht ganz wirklich definiert. Also ich glaube, es geht erstmal ums Wissen, ums Erforschen, ums Aufarbeiten, ums Besprechen und dann zu sehen oder so, inwieweit gesellschaftliche Verhältnisse sich verändern müssen, dass wir wirklich davon sprechen können, dass sie eben dekolonisiert sind.
Also ein gesamteuropäisches Thema, aber möglicherweise mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Denn wir haben es ja angesprochen, Sie haben es angesprochen, es gibt andere Länder mit viel stärkerer Kolonialgeschichte, längerer Kolonialgeschichte. Ja. Auch mit dem Effekt, dass natürlich beispielsweise in Großbritannien, ich glaube, das Bewusstsein für die Menschen dort, dass Staatsbürger dieses Landes unterschiedliche Hautfarben haben können, unterschiedlich aussehen können, wahrscheinlich viel verbreiteter ist als hierzulande.
Naja, aber die Bereitschaft, damit zu brechen, mit diesen Machtverhältnissen, mit diesem Anspruch sozusagen bestimmend zu sein, weltweit bestimmend zu sein, ich glaube, da hat sich England und auch die anderen europäischen Länder noch nicht wirklich auf den Weg gemacht. Also zu sagen, okay, wir stellen uns diese Verantwortung, wir stellen uns der begangenen Verbrechen beispielsweise, wir stellen uns der Wirkungen auch tatsächlich offensiv und gucken zu, inwieweit wir diese gesellschaftlichen Verhältnisse verändern, dahingehend, dass es eine globale Gerechtigkeit gibt zum Beispiel. Ich glaube, da ist ganz Europa noch hat einen langen Weg vor sich, das wirklich zu machen, mit diesen Verhältnissen auch wirklich konsequent zu brechen und sichtbar zu machen, dass auch die der Reichtum beispielsweise, der in Europa herrscht, dass der sozusagen wirklich basiert auf dieser 500-jährigen Geschichte beispielsweise. Und wir nicht glauben können, glaube ich, dass das sozusagen keiner bemerkt hat in den letzten 500 Jahren, sondern dass die Menschen jetzt eben merken, okay, wir holen uns das zurück, was wir eigentlich letztendlich erwirtschaftet haben zum Beispiel. Mhm.
Aber damit sprechen Sie natürlich ein Riesenthema und auch ein Riesenproblem an sich. Mhm. Ich musste gerade schon, ich übertreibe jetzt mal die Helden der Aufklärung, Hegel und dergleichen, eben auch schon in ein etwas anderes Licht gestellt haben. Ja. Also möglicherweise wird da ganz schön gekratzt, auch an Selbstverständnissen. Ja, da einerseits, andererseits aber auch, wenn Sie den Wohlstand ansprechen, niemand gibt gerne Wohlstand ab. Wie kriegt man eine gesellschaftliche Debatte in Gang, ohne dass sie zu einer Verlust- oder Angstdebatte wird für diejenigen, die das Gefühl haben, oder wird an alten Idealen gekratzt?
Wie gesagt, also Rassismus ist allgegenwärtig. Wir finden Rassismus in allen gesellschaftlichen Ebenen. Und wir müssen uns insgesamt alle fragen, in welcher Art von Gesellschaft wollen wir eigentlich leben? Sind wir bereit, sozusagen mit rassistischen Verhältnissen weiterhin die hinzunehmen, sie zuzulassen, sie vielleicht sogar zu unterstützen oder zu befördern? Oder wollen wir eigentlich in eine andere Art von Gesellschaft kommen? Und da ist natürlich die Debatte. Natürlich hat es viel mit Abgeben und mit Zurückgeben auch zu tun. Hat auch damit zu tun, sozusagen mal zu gucken, auf welche Art von Werte beziehen wir uns eigentlich und können wir das so konsequent machen, wenn wir tatsächlich eben zulassen, dass rassistische Verhältnisse halt eben noch immer allgegenwärtig sind beispielsweise.
Tahir Deller sagt das im Deutschlandfunk Kultur. Unser Blick auf das große Denkfabrik-Thema des Jahres, das große Thema dieses Tages, beschäftigt uns gleich, die Eskalation am Golf. Wir schauen auf die Themen dieses Tages heute mit dem Antirassismus-Aktivisten Tahir Deller. Und das zentrale Thema ist die Lage am Golf, die Eskalation zwischen den USA und dem Iran. Hunderttausende waren am Vormittag im Iran auf den Straßen bei den Trauerfeiern für General Soleimani, der von den USA gezielt getötet worden war. Einer der zentralen Ausgangspunkte dieser Krise. Markus Pindow beobachtet diese angespannte Lage. Sicherheitskorrespondent von Deutschlandfunk Kultur ist uns jetzt live zugeschaltet. Soleimanis Tochter, Markus Pindow, hat bei der Trauerkundgebung angekündigt, schwarze Tage für die USA stünden bevor. Donald Trump hat ja bereits vorher rhetorisch mächtig aufgerüstet via Twitter. Gerät das Ganze außer Kontrolle?
Da gehen in der Tat die Verbaldrohungen hin und her und das ist auch der Versuch, jeweils für die andere Seite eine abschreckende Drohkulisse aufzubauen. Ich glaube im Endeffekt nicht, dass beide Seiten ein größeres Interesse an einer weiteren Auseinandersetzung haben. Ich glaube, dass der Iran im Moment in schwierigen Zeiten ist, weil er durch die Sanktionen der USA in großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten ist und auch gleichzeitig durch die Aktivitäten Soleimanis sehr, sehr beansprucht ist mit seinen Ressourcen. Iraner sind im Einsatz und finanzieren teilweise die Kriege im Jemen, in Syrien. Sie stehen im Libanon, rüsten die Hisbollah aus. Sie zahlen Geld an die Hamas im Gazastreifen. Sie sind im Irak sehr, sehr aktiv. Und das wurde ja schon auf vielen Demonstrationen im Iran bemängelt von den Demonstranten. Das hat zu großer Unruhe geführt im Iran. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass der Iran ein großes Interesse daran hat. Und bei Donald Trump ist es so, seine Kernanhängerschaft will eigentlich auch keine Kriege, keine größeren Verwicklungen mehr im Nahen Osten. Damit ist er auch angetreten, die amerikanischen Truppen dort rauszuhalten und rauszuziehen. Und ich glaube auch nicht, dass er ein größeres Interesse an einer größeren Auseinandersetzung hat.
Also früher hätte man das dann Säbelrasseln genannt. Tahir Deller, ich schaue auch mal in Ihre Richtung. Hilft es denn an dieser Stelle zu fragen, wer schuld ist an dieser Eskalation? Das ist ja schon die Frage, wo man beginnt mit der Erzählung dieser Eskalation. Man könnte auch anfangen mit der Ermordung eines US-Amerikaners nach Weihnachten durch eine Rakete der irakischen Hisbollah-Brigaden, die ja vom Iran unterstützt werden.
Ja. Nein, ich glaube nicht, dass es eine Debatte braucht, jetzt wer schuld ist, sondern ich glaube eher, es braucht eine Debatte, wer ist eigentlich verantwortlich, für die Veränderung von Verhältnissen zu sorgen tatsächlich. Dass jetzt hier die USA und Trump ist ja für alle Überraschungen immer wieder gut, hat ja schon einige rote Linien überschritten. Dass jetzt hier Trump mit der Zerstörung von kulturellen Einrichtungen oder Kulturgut droht, ist natürlich eine Eskalation meines Erachtens, die zeigt, wie brandgefährlich diese Haltung ist.
Über die wir auch noch gesondert sprechen werden.
Genau, später. Aber es geht um verantwortliches Verhandeln endlich mal. Und ich glaube, dass diese globalen Verhältnisse, wo immer noch Großwelt, Weltmachtansprüche sozusagen geltend gemacht werden, von den USA zum Beispiel, die machen deutlich, wie eben diese Machtverhältnisse endlich mal besprochen werden müssen. Also dass sozusagen deutlich wird, inwieweit ist eigentlich der Anspruch auf Demokratie, auf Menschenrechte beispielsweise noch gerechtfertigt, das immer hochzuhalten, gleichzeitig aber eben so eine imperiale Politik zu betreiben, die immer noch sozusagen das Selbstbestimmungsrecht vieler Länder eben ignoriert beispielsweise.
Markus Pindow, wer sind denn die Erwachsenen im Raum, wenn ich das mal so fragen darf? Es haben sich ja jetzt drei Europäer in der Nacht gemeldet, Angela Merkel, Boris Johnson, Emmanuel Macron, die Regierungschefs von Deutschland, Frankreich und Großbritannien haben zur Mäßigung aufgerufen. Sind das mehr als Worte? Kann da eine aktive Rolle gespielt werden?
Ja, das mögen Erwachsene sein, aber sie sind eben nicht mit der Machtfülle eines amerikanischen Präsidenten ausgestattet. Auch die Briten und die Franzosen nicht. Und da muss man ganz klar sagen, der Außenminister, Bundesaußenminister Maas hat ja zum Beispiel vor einem Stellvertreterkrieg zwischen den USA und dem Iran auf dem Boden des Irak noch gewarnt, heute Morgen in unserem Schwesterprogramm im Deutschlandfunk. Das sind im Prinzip zahnlose Appelle. Daraus spricht auch die allgemeine Ratlosigkeit der Europäer und auch der Bundesregierung. Denn Außenminister Maas und auch die Briten und die Franzosen, die können zwar durchblicken lassen, dass ihnen das amerikanische Vorgehen missfällt und dass sie sich das anders gewünscht hätten, das Vorgehen, aber sie haben eben auch keine Alternativen zur Hand. Das Engagement Deutschlands ist sehr begrenzt im Irak. Ohne die USA im Irak würden sich auch die anderen Europäer zurückziehen müssen, weil man das einfach militärisch gar nicht durchstehen könnte sonst. Und man hat also kaum einen Hebel, den Verbündeten im Weißen Haus in irgendeiner Form beeinflussen zu können. Und genauso hat der Iran ja auch in den letzten anderthalb Jahren seit der Aufkündigung des Abkommens durch Donald Trump den Europäern, sag ich mal, auch keine guten Signale gegeben. Also die Expansion innerhalb der Region im Nahen Osten, das ist die eigentliche imperialistische Expansion, die dort gerade stattfindet in den letzten Jahren. Die ist ja einfach so weitergegangen und der Iran hat auch weiterhin an Trägerwaffen, also Raketen gebaut, mit denen man eventuell dann auch später Nuklearsprengköpfe befördern kann. Da sind die Europäer relativ machtlos und sie haben auch gesehen, dass sie auch im Iran nicht darauf hoffen können, dass das irgendein Entgegenkommen gibt. Und der Iran hat jetzt die Gelegenheit genutzt, würde ich mal sagen, das Abkommen aufzukündigen und das dann auch, sagen wir, die Schuld dafür Donald Trump zuzuschieben.
Spannender Aspekt, Markus Pindow. Vielen Dank für diese Information und für diese Frage, die ich gleich aufgreifen werde mit Tahir Deller, nämlich wer da eigentlich der Imperiale ist, gerade in diesem Konflikt und wer sich da wie aufführt. Das besprechen wir gleich. Sie hören Deutschlandfunk Kultur, der Tag mit Tahir Deller von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Eine Welt 2.0, dekolonisiert euch, ist unser großes Thema, der versucht, die Welt aus anderen Perspektiven wahrzunehmen. Bezogen auf das drängende Thema dieser Tage, die Eskalation am Golf, fiel gerade von Ihrer Seite, Herr Deller, das Stichwort auch des Imperialismus und alte imperiale Attitüden. Und Sie sprachen dabei, denke ich, von den Vereinigten Staaten von Amerika vor allem. Aber man kann das auch, und das war ja der Gedanke, den Markus Pindow, unser Sicherheitskorrespondent, gerade eingeworfen hat, das Ding auch mal umdrehen und sagen, eigentlich verhält sich der Iran in dieser Region im schlimmsten Maße so, wie das alte Kolonialstrukturen eigentlich hergeben. Einflussnahme auf andere Länder, auf andere Regierungen.
Ja, klar. Also ich meine, ich wollte natürlich jetzt mit der Kritik an den USA nicht deutlich machen, dass ich jetzt auf der Seite des Iran stehe, überhaupt nicht. Natürlich hat der Iran auch Einflussnahme ausgeübt in der Region, versucht natürlich hier Einfluss zu üben auf die Entwicklung, auch im Irak ganz konkret, aber auch in anderen Ländern und ist natürlich nicht entschuldbar, sozusagen durch seine Unterstützung des Terrorismus zum Beispiel. Gleichzeitig müssen wir aber auch sehen, dass der Westen eben eine lange Tradition hat, eben diese Länder so zu destabilisieren, dafür zu sorgen, dass bestimmte Machthaber eben an der Macht sind in diesen Ländern, auch für eine Stabilisierung sorgen natürlich, immer mit dem Hintergrund, Einfluss zu erhalten, sich die Ressourcen zu sichern. Die USA sind sehr ölhungrig, sozusagen immer noch Zugriff zu haben auf diese Ölreserven. Und klar ist natürlich hier, dass es hier, wie gesagt, nicht um eine Schuldfrage geht, wer ist es schlechter oder wer ist es besser, sondern es muss darum gehen, was haben eigentlich die westlichen Länder anzubieten, dafür Sorge zu tragen, dass die Länder sich immer stabilisieren, demokratisieren endlich mal und auch endlich dieses Bruten loswerden. Denn die iranische Bevölkerung ist ja auch auf der Straße deswegen.
Aber Herr Deller, haben Sie unterm Strich nicht mehr anzubieten heute als die, die dann in ein Vakuum drängen? Ich meine, letztendlich hat ja ein Präsident Barack Obama versucht, diesen Weltpolizisten USA etwas zurückzunehmen aus der Welt, zu sagen, macht es selbst, kümmert euch selbst, werdet der Schmied eures eigenen Glückes. Und dann sah man in das Vakuum, traten Mächte wie der Iran, traten Mächte wie Russland, traten Mächte wie auch die Türkei im Regionalmaß. Wir erleben gerade die Eskalation um Libyen. Was mich unterm Strich zu der Frage führt, ist dann letztendlich diese Idee, sich zurückzuziehen, nicht letztendlich gefährlich, weil man ganz anderen die Wege öffnet?
Naja, dahingehend schon natürlich, weil natürlich die Verhältnisse deswegen nicht besser werden automatisch. Wir müssen uns angucken, dass der Westen, der globale Norden, hat über 100 Jahre lang sozusagen Einfluss geübt auf die ehemalig kolonisierten Länder, hat dort Regierungen installiert, Diktatoren installiert, hat dafür Sorge getragen auch, dass die Länder eben nicht wirtschaftlich, politisch auf die Beine kommen. Und jetzt zu sagen, okay, jetzt kümmert euch mal selber drum, ist so in etwa, wenn ich zu Ihnen nach Hause komme, alles kurz und klein schlage und am nächsten Tag komme ich zu Ihnen in die Wohnung und sage, räumen Sie mal bitte auf hier. Also das geht natürlich so einfach nicht, sondern es muss dafür Sorge getragen werden, dass gemeinsam Verantwortung übernommen wird, dass man guckt, wie man die Schäden, die angerichtet worden sind, wieder gut macht und auch dafür Sorge trägt, dass die Länder auch tatsächlich sich mal demokratisch, menschenrechtlich entwickeln können. Mhm. Und das hat meines Erachtens, greift es zu kurz zu sagen, immer so zu sagen, ja, wir ziehen uns jetzt zurück, überlassen es den Leuten selber, weil der Schaden immer schon angerichtet ist.
Ich will jetzt nicht die europäische Entwicklungspolitik idealisieren, aber ich habe zumindest den Ansatz zu sehen oder scheine den Ansatz zu sehen, dass man da sagt, ne, mit dem Prinzipien der Good Governance, gutes Regieren, Hilfe gegen Demokratie, rechtsstaatliche Standards und dergleichen. Und dann kommen andere Player, beispielsweise nach Afrika, wie China, die sagen an die Adresse der Despoten und Autokraten, hey, das mit der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit könnt ihr weglassen, ihr kriegt unsere Hilfe trotzdem, unsere Infrastruktur, unsere Straßen, unsere Ausbeutung im Zweifel.
Naja, die entwicklungspolitischen Aktivitäten des globalen Nordens haben ja nicht dazu geführt, dass die Länder wirklich auf die Beine kommen. Wir müssen ja sehen, dass sozusagen diese kolonialen Verhältnisse, Machtverhältnisse immer dazu geführt haben, dass weniger in die Länder reingesteckt worden ist, als rausgeholt worden ist. Das heißt, wir müssen uns wirklich damit beschäftigen, mal zu gucken, inwieweit diese gewachsenen Verhältnisse, dass damit gebrochen wird, dass wir kritisch die Dinge angucken, hat diese entwicklungspolitische Aktivitäten der letzten 70, 80 Jahre wirklich zu einer Verbesserung geführt oder haben sie eigentlich zu einer Verschlechterung geführt? Und ich würde sagen, das muss man selbstkritisch machen natürlich und kann es natürlich nicht so machen, dass nach dem Motto, jetzt macht mal selber, ihr seid selbstverantwortlich, weil wir haben diesen Ländern sozusagen ganz, ganz lange eben diese Selbstverantwortlichkeit entzogen oder haben das nicht ermöglicht tatsächlich. Und ich glaube, die Debatte ist natürlich kompliziert und sehr komplex. Und die wird nicht sozusagen mit einfachen Formeln zu bearbeiten sein.
Wir bleiben thematisch noch einmal beim Konflikt Iran-USA, der ja wie so oft beim amerikanischen Präsidenten auch ein Twitter-Krieg ist. Da schrieb er unter anderem, für den Fall, dass Iran US-Bürger oder amerikanische Einrichtungen angreifen sollte, gäbe es eine Liste mit 52 wichtigen iranischen Zielen, die dann angegriffen würden. Und Trump ergänzte dann noch, die für Iran und dessen Kultur teils sehr bedeutsamen Orte auf der Liste würden sonst sehr schnell und sehr hart angegriffen. Zitat Trump. Tahir Deller, das ist eine Warnung des Präsidenten, die für viele zu weit geht, vor allem der Hinweis auf die kulturellen Stätten. Stimmen Sie ein in die Kritik?
Absolut. Und ich meine, wie gesagt, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, wir sind ja von Trump einiges gewohnt, dass er jetzt zum ersten Mal ein westlicher Politiker hier im Land droht, seine kulturellen Stätten zu zerstören. Das, was den Taliban vorgeworfen worden ist, berechtigterweise, dass sie eben hier Kulturstätten zerstören aufgrund von ideologischen Vorgaben, dass das ein westlicher Politiker eben auch machen will oder androht zumindest, zeigt eben, wie zugespitzt die Lage ist tatsächlich und wie unverantwortlich hier wirklich Politiker agieren.
Es gibt ja diesen Begriff der asymmetrischen Kriegsführung, den Herr Fried Münkler unter anderem auch der Politologe mit eingeführt hat, der eben darauf beruhte, bisher war klar, dass der Westen, ich sage das jetzt mal mit Anführungszeichen, Sie können es sehen, die Hörer nicht, also die Prinzipien der Rache, der Vergeltung weitgehend ausblendet als Mittel der Politik. Vielleicht markiert sowas ja auch ein Ende des Westens, wenn wir so etwas sehen, solche Äußerungen.
Naja, ob das der Ende des Besten ist, weiß ich nicht, aber zumindest zeigt es eben, dass wir eben tatsächlich über die Werte nachdenken müssen, auf die wir uns immer wieder beziehen. Sind die wirklich so real in unserer Politik, im politischen Handeln, oder ist es eigentlich eher ein Vorwand, sozusagen immer wieder für Sorge zu tragen, anderen Ländern zu diktieren, wie sie zu leben haben? Mhm. Ich glaube, so eine Androhung zeigt eben, dass offensichtlich da keine große Verbundenheit da ist mit solchen Werten, denn kulturelle Stätten zu zerstören als Rache sozusagen für Angriffe oder so, die sind unerträglich.
Aber es bleibt natürlich ein gewisses Dilemma, ja? Wenn man sagt, man tritt für Menschenrechte ein, für Demokratie, für eine bessere Welt, ohne in die Gefahr der Bevormundung, also in eine Art wohlmeinenden Kolonialismus zu verfallen.
Naja, vielleicht wird es endlich mal Zeit, mit den Menschen in Aushandlungen zu treten. Also nicht denen zu erzählen, wie sie es zu machen haben, und auch nicht sozusagen sich aus dem schlanken Fuß zu machen, aus der eigenen Geschichte, sondern klarzumachen, wir müssen gemeinsam darüber nachdenken, wie wir zum Beispiel die globale Handelspolitik endlich mal gerecht gestalten, zum Beispiel. Anstatt immer davon zu sprechen, Fluchtursachen zu bekämpfen beispielsweise. Wir bekämpfen keine Fluchtursachen, wir bekämpfen Flucht. Und da klarzumachen oder so, es geht nicht darum, jemanden zu bevormunden, zu erzählen, wie er sein Gesellschaft zu gestalten hat, sondern gemeinsam auszuhandeln, wo es denn hakt und wo sozusagen gemeinsam Problemlösungen angesteuert werden können.
Tahir Deller von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland ist mein Gast, war mein Gast in dieser Stunde. Herzlichen Dank, dass Sie da waren.
Vielen Dank für die Einladung.